Gott schenkt, weil er heilig ist. Das war vor 3 Wochen unser Thema. Manche nicken so ganz schwach. Deswegen, das greife ich gleich nochmal auf. Wir haben nämlich in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen, Kollege Mertner und ich, darüber etwas weiteres gesagt. Und ich greife das also auf, das Thema der Jahreslosung. Das hieß ja, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Also von daher, von da aus kommt das Thema heute, Jesus kennen, weil er heilig ist. Das ist ja ein ganz positives Geschenk mit dieser Jahreslosung. Hört sich super an, neues Herz, neuen Geist, alles neu. Ja, neues Auto, neue Frau, neu ist immer gut. Ja, das ist schon eine tolle Verheißung. Aber Gott sagt, es hat einen Grund, warum ich euch was Neues gebe. Es ist zutiefst nötig, weil ich bin so enttäuscht von euch. Das, was bisher gelaufen ist, das war so unterirdisch. Ihr habt mich so hintergangen, so enttäuscht. Es geht gar nicht anders. Ich muss da was machen, was es vorher so nicht gegeben hat. Einen neuen Geist, ein neues Herz. Und das will ich in euch reinlegen. Deswegen noch kurz einmal einen Rückblick auf das, was wir bisher gehört haben. Es beginnt mit dieser Enttäuschung. Gott hat einen Propheten, einen von vielen, und er hat diese Leute ja immer wieder eingesetzt, um seinen Leuten, seinem Volk Weg, Hilfe, Maßstab, Richtung zu geben. Und die mussten mitunter leider sehr, sehr traurige Sachen sagen, den Leuten den Spiegel vor Augen halten. Und das ist hier so eine Sache. Da sagt Gott, ich bin enttäuscht von euch. Bei euch stimmt es hinten und vorne nicht. Ihr lügt und ihr betrügt. Ja, noch nicht mal vor Blutvergießen schreckt ihr zurück. Es ist unglaublich, was ich euch alles gegeben habe, meine guten Gebote, meine Wegweisung. Und mir gegenüber zeigt ihr offenes Desinteresse. Ihr macht super coole Gottesdienste mit lauter Brimborium, Opfern und Weihrauch und allem. Aber wisst ihr, das möchte ich gar nicht mehr hören, weil ihr lebt ja gar nicht so. Das sind ja größtenteils Lippenbekenntnisse. Und Gott sagt dann dazu, es geht mir ja noch nicht mal nur um euch. Ihr seid mir ja so wichtig, dass ich euch diesen Weg über die Opfer, über die Anbetung, über den Tempel gegeben habe. Nein, es geht mir auch um die Leute, die um euch rum sind, andere Völker. Ihr erzählt immer von diesem großen Gott. Aber wie lebt ihr eigentlich? Und wenn die euch sehen, was denken die dann über mich? Und ich bin der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in der Hand hält. Und ich möchte, weil ich jeden Menschen liebe, möchte ich, dass jeder Mensch zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommt, dass ich der Heilige bin. Aber so wie ihr lebt, seid ihr ein ganz schlechtes Bild dafür. Wer euch anguckt, kommt doch niemals auf die Idee, dass ihr einen heiligen Gott habt, oder? Wie der Herr so ist gescher? Diese Enttäuschung Gottes können wir sicher nachvollziehen. Umso mehr, weil ich davon überzeugt bin, dass es euch ganz ähnlich geht wie mir. Diese Enttäuschung, die Gott mit seinen Kindern hat, haben wir als seine Kinder ja doch auch oft mit uns selbst, oder? Da wissen wir doch, dass wir dieses neue Herz, diesen neuen Geist von Gott geschenkt bekommen haben, sofern wir Ja gesagt haben zu ihm. Dann schauen wir auf das, was wir in unserem Leben alles so machen, wie das so läuft, sehen die hehren Vorsätze, die Wünsche, die Sehnsüchte, die wir damit verbinden, mit Christus unterwegs zu sein, und stellen fest, so doll läuft das auch nicht immer. Da habe ich Neues erfahren von Gott, da habe ich Hilfe, Trost, Ermutigung in den letzten Jahren bekommen. Wie oft hat Gott geholfen? Was haben wir alle schon Gutes erlebt, indem wir füreinander gebetet haben? Menschen wurden gerettet, wurden gesund, Kinder durften leben. Ihr habt einen Beruf, eine wirklich sinnvolle Beschäftigung gefunden. Schwierige Dinge in unserem Leben haben sich geändert, und es ist interessant, wenn wir Leute haben, die krank sind, die sagen ganz oft, ich merke, dass ihr für mich betet. Da merken wir doch, dass was passiert, dass Gott da ist, dass ein neues Herz etwas verändert. Und gleichzeitig stellen wir fest, na, so doll ist das jetzt aber auch wieder nicht gewesen. Ich bin untreu gewesen. Ich habe wieder mein eigenes Ding gedreht. Wieder habe ich meine eigene Kraft verwendet und nicht geglaubt, dass Gott mir helfen kann. Wie oft tun wir, was nicht wirklich wahr ist, sondern was wir für wahr halten? Wie oft tun wir, was nicht wirklich richtig ist, sondern was uns richtig erscheint Und manchmal stellen wir eben im Nachgang fest, hätte ich das nur im Vertrauen auf Jesus anders gemacht. Also diese Enttäuschung kennen wir auch. Und deswegen bietet Gott ja dieses neue Herz an. Und das ist eine sehr, sehr große Ermutigung, eine Hilfe. Und ich möchte das auch nicht geringschätzen, auch wenn wir manchmal sagen, ich merke manchmal so wenig. Gott ist heilig und er tut, was er sagt. Das heißt, wenn ich sage, ich gebe euch dieses reine Herz, dann tue ich das auch. Auch wenn es mitunter nicht so aussieht. Das sind keine leeren Versprechungen, die Gott gibt. Und den entscheidenden Punkt kennen wir ja genauso gut wie Gott. Aus eigener Kraft können wir das Herz nicht ändern. Das ist zwar etwas, was wir häufig versuchen, und manchmal sieht das ganz fromm aus, aber wir versuchen sehr viel mit eigenen Möglichkeiten. Und deswegen hat Gott sozusagen den Aufschlag gemacht. Diese Sache mit Jesus, der da zwischen Himmel und Erde am Kreuz hängt, der sagt, alles, was euch von mir, von Gott trennt, alles, was zwischen dir und Gott steht, das nehme ich jetzt auf mich. Ich mache das mit dieser Herzverpflanzung für euch. Das kann niemand anders, aber ich kann das. Und jetzt geht es darum, dass wir Menschen diese Medizin schlucken. Also, dass wir nicht nur glauben, dass wir das neue Herz haben, sondern dass wir das auch tatsächlich in Anspruch nehmen und umsetzen. Dass wir diesen Genesungsprozess, dieses neue Herz auch tatsächlich leben zu lassen, umsetzen. Und das bedeutet, dass wir einen neuen Weg einschlagen. Davon sprechen wir auch recht häufig, ein neuer Weg mit Jesus und so, und stellen fest, wir bleiben doch die Alten, oder? Also, wie kann das sein? Wie können wir ganzheitlich gesund werden, nachdem wir grundsätzlich von Christus heil gemacht worden sind? Wie können wir diesen Weg, den Genesungsprozess von einem kalten, versteinerten Herzen hin zu einem lebendigen, leidens- und liebensfähigen Herzen gehen, der nicht unser eigener Weg ist, weil wir ihn geschaffen haben, sondern unser eigener Weg, weil wir ihn mit Gott gehen? Wie kann es hell in unserem Leben werden, da wo wir es oft aus eigener Kraft nur dunkel schaffen können? Ich habe das angedeutet beim letzten Mal. Es ist der Satz aus dem Philipperbrief. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern wir sind stolz auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und am letzten Sonntag hat Frank Mertner davon auch gesprochen. Da war ja diese grundstützende Erkenntnis, die Maßstäbe Gottes sind echt komplett anders als unsere. Ihr erinnert euch, ihr, die ihr da wart, da ging es um diese Arbeiter im Weinberg und manche haben den ganzen Tag gearbeitet und die haben am Schluss den Tageslohn gekriegt. So weit, so gut. Aber die anderen, die erst spät hinzugekommen sind, so kurz vor Feierabend, die haben genau den gleichen Satz bekommen. Und natürlich sagen wir, boah, da geht mir doch das Messer in der Tasche auf. Da brauche ich doch gar nicht erst anfangen. Da komme ich doch nächstens auch ganz am Ende und zahne dann richtig ab, oder? Warum denken wir so? Weil unser Herz noch das alte ist, weil unsere Gerechtigkeit und unsere Maßstäbe das sind, was wir für richtig halten. Und Gott sagt, Leute, es geht überhaupt nicht um euch. Es geht um mich. Es ging gar nicht um die Israeliten an anderer Stelle, an allererster Stelle damals. Es ging darum, dass die Menschen erkennen, auch die israelitischen Menschen, Gott ist heilig. Und er hat das in der Hand und seine Gerechtigkeit bringt Gerechtigkeit auch für die Welt. Wir denken, der Gottesdienst, der muss so aussehen, dass er mir gefällt, oder? Da muss was für Kinder oder für junge Familien oder für die Senioren oder da muss er charismatisch oder möglichst wortgetreu, höchstens die Bibelübersetzung ist noch erlaubt und. Und bis zum gewissen Grad stimmt das ja auch. Es gibt Gottesdienste, da würde ich mich nicht wohlfühlen, keine Frage. Aber ich bin doch nicht der Maßstab. Der Maßstab ist doch, hat Gott Gelegenheit, sich uns zu zeigen, uns groß zu machen? Hat Gott Gelegenheit, dass wir ihn als den Höchsten anerkennen und das unser Leben prägt? Nicht, ob wir eine Baby-Lounge haben oder nicht. Oder wie? Aus Gottes Sicht geht es nie um uns. Es geht ihm um sich, weil er heilig ist. Es geht um seine Gnade und nicht um unsere. Es geht um seine Gerechtigkeit und nicht, was wir für gerecht halten. Unser Ding ist, Matthäus 6 schreibt das ja, schaut ihr zunächst mal danach, dass ihr Gottes neue Welt begreift, ergreift, dass ihr euch darum kümmert. dass ihr nach meinem, nach seinem Willen lebt. Und alles andere, damit versorgt Gott euch. Das ist unsere Aufgabe. Es geht um ihn. Und das alttestamentliche Volk Gottes hat das schon ganz am Anfang so gehört, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist genau das Gleiche. Es geht nicht um dich, es geht um Gott. Und wenn er in den Mittelpunkt kommt, in einer Welt, wie sie eben ist und schon immer war, dann werden sich auch die Dinge in dieser Welt ändern, weil dann geschieht sein Wille und Gottes Wille ist gut. Und was an Heil alles möglich ist, das erleben wir da, das erkennen wir da, wo das tatsächlich gelingt, ihn groß sein zu lassen, ihm zu gehorchen, seine Maßstäbe zu erkennen und umzusetzen. Bedeutet also, wenn Gott ins Zentrum will, ist das für uns das Beste. Und von daher gehen wir einmal einen Schritt weiter und prüfen einmal, in welche Richtung schauen wir eigentlich? Wohin lenken wir gewöhnlich unseren Blick? Und wenn wir ehrlich sind, also wenn es mal ein bisschen schwierig wird, anstrengend oder gar eng in unserem Leben, und das ist ja so tief in uns drin, in unserem Herzen, das krampft zusammen und dann schauen wir schnell auf die Möglichkeiten, die wir haben. Da gibt es irgendwas im Leben, was mir die Luft nimmt, was mir die Freude nimmt. Und dann fange ich an zu strampeln, dann fange ich an zu kämpfen. Und dann vergesse ich ganz, dass Jesus zu mir sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dir, gerade wo du schwach bist. Ja, aber ich kann doch auch viel. Ich muss doch jetzt mal was machen. Frage an euch, worauf schaut ihr am Ende eines Tages? Wenn ihr die Gelegenheit habt, nicht vor lauter Müdigkeit noch auf dem Weg zum Bett schon einzuschlafen oder kaum, dass er liegt oder vielleicht liegt ihr dann im Bett und könnt eben gerade nicht einschlafen. Was geht euch da durch den Kopf? Der ist mir auf den Schlips getreten. Hier habe ich Mist gebaut. Das ist mir nicht gelungen. Das läuft ätzend. Hier gibt es noch ein Problem und das ist auch scheiße. So denken wir doch ganz oft. Oder schaffen wir das, weil wir davon ausgehen, neues Herz und so, ne, ist ja da. Wofür kann ich heute dankbar sein? Was ist heute gelungen? Wo hat mich heute jemanden freundlich angeschaut? Wo konnte ich jemanden ein gutes Wort sagen oder irgendwas? Waren die Kinder heute nur stressig und haben dazwischen gegrischen? Oder was sind sie einfach schön, dass sie da sind? Bei all dem, was sie anstrengend machen? Also überlegt mal bitte die Blickrichtung. Welche Grundperspektive haben wir im Leben? Und zwar bitte vor dem Hintergrund, wir sind Kinder Gottes, wenn das so ist. Worauf schauen wir? Schauen wir in der Regel aufs Problem oder fokussieren wir eine Lösung? Gott hat jedem, der seinen Sohn Jesus Christus als Herrn aufgenommen hat, ein neues Herz geschenkt und einen neuen Geist gegeben. Das haben wir tatsächlich. Und das ändert sich auch nicht. Und das ist aber doch die Blickrichtung, die Gott anbietet. Du hast doch da was in deinem Leben, von dem kannst du doch zehren. Das kannst du doch anpacken. Das kannst du doch jetzt abends in deinem Bett, das noch kalt ist. Ja, zurzeit ist ja so kalt im Bett. Ich habe jenes jemand, der ein bisschen warm bietet. Da kann ich doch sagen, hier ist auch noch mal was warm ist. Da kann ich doch mal meinen Blick drauf werfen und sagen, ich bin doch ein Kind Gottes. Da ist doch dieses neue Herz. Was ist denn damit? Wo bleibt das denn jetzt gerade in diesem Moment? Wohin geht mein Blick? Und das Einzige, was wir tatsächlich tun können, ist, dass wir stolz auf das sind, dass es Jesus gibt. Dass er da ist, was er gemacht hat. Dass wir in diese Richtung mal schauen. Im Kapitel 3, Vers 1 sagt Paulus Folgendes. Wir haben es eben gehört. Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, was immer auch geschehen wird, freut euch im Herrn. Oder nicht? Egal, was los ist. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Freut euch im Herrn. Dieser Satz, was immer auch geschehen mag, ist doch ein ziemlich ultimativer Satz, oder? Den kann man ja eigentlich nicht ausloten. Wer von euch wäre bereit, sich hier vorne neben mich zu stellen und zu sagen, egal was kommt, ich freue mich an Jesus. Wir haben ja doch so eine ganze Reihe von schönen Anbetungsliedern. Wenn man mal so ein mittelaltes nimmt, nicht so einen ganz alten Choral, nehmen wir mal das von ganz bekannt von Bonhoeffer. Und reichst du uns den Kelch, den schweren, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Leute, bei dieser Strophe singe ich normalerweise nicht mit. Das Lied ist cool, das singt sich flott, die Melodie ist klasse, der Text ist toll, ja, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das ist klasse, aber die Strophe, ich schaff's nicht. Ich versuch's jedes Mal und ich schaff's nicht. Weil da kriege ich richtig kalte Füße, aber wir singen das so. Oder zum Beispiel moderne Anbetungsliteratur, die ist ja knallvoll von solchen heroischen Aussagen für den König, für den Herrn. Für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre, unser Ziel. Nichts bedeutet uns jemals so viel. Für den König, für den Herrn. Und da ziehe ich in die Schlacht. Da gehe ich in die erste Reihe. Und wenn es knallt, kracht und stinkt und blitzt, ich bin vorne dran für den König. Jesus! Und da draußen habe ich schon wieder vergessen. Also ihr versteht, wie unser Leben geprägt ist. Worauf richten wir unseren Blick? Singen wir solche Sachen manchmal nur vollmundig? Worauf gucken wir? Auf unsere Möglichkeiten? Auf die Angst, die ich vor einer so schwierigen Situation habe, die Bonhoeffer dazu veranlasst hat, eine solche Strophe mit dem schweren Kelch zu dichten? Grundsätzlich also unsere Blickrichtung. Mal ein Gedanke, wir gehen einen Schritt weiter. Nochmal, worauf schauen wir? Betrachten wir einmal den Fokus. Fokus bedeutet, das ist der Punkt, auf den alles gerichtet ist. Das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und in den nächsten beiden Versen schreibt Paulus von ganz grundlegenden menschlichen Fragen. Er schreibt zum Beispiel davon, was uns Sicherheit gibt in unsicheren Zeiten. Was unserem Leben eine tiefen Dimension vermittelt, es lebenswert macht und letztlich gelingen lässt. Und da hat er eine Antwort, die viele Menschen auf dem ganzen Globus haben, die in die religiöse Richtung geht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und Wege. Und er spricht jetzt speziell hier von Leuten, die lassen sich beschneiden, damit das ganz besonders funktioniert. Also ich tue was als Mensch, ich habe Möglichkeiten, das tut richtig weh. Aber es hilft auch viel, ne? Viel hilft viel. Religion. Ich pilgere mit Erbsen sonst wohin. 5-mal in meinem Leben mindestens, das ist ganz wichtig. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Da habe ich ordentlich was geleistet. Was macht unser Leben lebenswert? Was lässt es gelingen? Und hier lesen wir bei Paulus, dass Leute den Eindruck haben, ich muss das letztlich machen. Ich bin für das Heil meines Lebens verantwortlich. Und das ist ja dieses schöne Sprichwort. Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Ein jeder ist seines Glückes Schmied. Ich finde es fantastisch, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben, zumindest auf dem Papier, aber auch tatsächlich. Wir können uns verwirklichen in dem Beruf, in der Beziehung, die wir wollen. Das hat sich sehr geändert, aber die Vielfalt der Möglichkeiten macht uns doch auch ganz schön durcheinander und lässt uns ganz schön stranden. So tolle Erfolgsgeschichten gibt es, ja, aber es gibt auch viele Geschichten von Scheitern und von Kaputtgehen, weil menschliche Möglichkeiten es nicht vermocht haben, aus unserem Leben das, was wir in der Werbung sehen, zu machen. Ich bin verantwortlich. Und Paulus, der das Beispiel aus dem religiösen Bereich nennt, der sagt das, was wir alles für unser Heil tun können. Und ich habe das zum Beispiel, habe ich mal so überlegt, ich habe das oft so gemacht, was heißt oft, aber auch immer mal wieder, in der Schule zum Beispiel, da habe ich eine richtig schlechte Klassenarbeit geschrieben, ja? Und ich wusste schon, die 5 habe ich auf jeden Fall sicher. Und wenn es nicht ganz so optimal gelaufen ist, auf eine 6 kriege ich das auch hin. Habe ich geschafft. Und wenn das so gelaufen ist, dann war ich zutiefst deprimiert. Da war mein Selbstwertgefühl richtig im Keller. Du bist doof. Das war der Satz, der über meinem Leben stand. Und dann habe ich mich auf mein Moped gesetzt. Und dann habe ich mir die restlichen Stunden in der Schule geschenkt. Da war ich großzügig. Und dann bin ich den Rest vom Nachmittag oder vom Vormittag mit meinem Moped durch das wunderbare Württemberg geknallt. Nach so 2-3 Stunden hatte ich dann mein seelisches Gleichgewicht wieder, den ich ein paar Autos überholt habe und so. Das hat für den Moment geholfen und hat für mein Seelenheil gesorgt. Aber auf Dauer hat es das nicht gebracht. auf Dauer, und das kann ich ganz ehrlich so sagen, hat sich bei mir da etwas geändert und ist langsam anders geworden, als ich meinen Fokus auf Christus gesetzt habe. Der hat gesagt, du bist mir wichtig, für dich habe ich das getan am Kreuz. Und dich will ich in meiner Mannschaft haben. Und egal, ob du gut in Mathe bist oder nicht, oder ob du vielleicht aus lauter Begeisterung über die schöne Schulzeit die noch mal ein bisschen verlängerst um ein Jahr, du bist in meiner Mannschaft. Und das ist schon sehr peinlich, wenn man dann in die nächste Klasse kommt, wo die Schüler dann so alt sind wie der jüngere Bruder. Freunde, das hat keinen Spaß gemacht. Jesus, da habe ich das angefangen zu begreifen später, dass mein Heil nicht in meiner Leistung liegt. Und seither sind noch ganz andere Sachen in meinem Leben passiert, die noch gravierender sind als eine verkorkste Klausur oder eine schlechte Note im Zeugnis. Und da hilft mir immer wieder dieser Blick, dieser Fokus auf Jesus, der sagt, du gehörst zu mir und niemand und nichts kann dir was anhaben. Also was immer auch geschehen mag, freu dich im Herrn, freu dich, dass ich für dich da bin, sei stolz auf mich, auf Jesus, der vor dir hergeht, der dich in den Arm nimmt, der dir Kraft gibt, der dir den Horizont öffnet. Und weißt du, bevor du noch irgendeine Idee hast, du hast doch A gesagt, du hast doch Ja zu mir gesagt als dein Heiland, dann sag doch jetzt auch B, wer oder was kann gegen dich sein? Merken wir das, den Unterschied, worauf wir den Fokus legen, was das in unserem Leben ausmacht? Nicht zu sagen, Jesus ist da und dann lass uns unser Herz doch wieder zusammendrücken, sondern zu sagen, Jesus ist da und das heißt dann für mich, dass ich jetzt meinen Blick auf ihn richten darf, stolz sein auf das, was er getan hat. Dass meine Verletzungen zum Beispiel nicht das letzte Wort sind, weil er alle Verletzungen selbst getragen hat. Ich muss mir das heute immer noch sagen. Ich bin nicht so heil, dass wenn mir einer ans Bein pinkelt, dass mir das gar nichts ausmacht. Dass wenn was daneben geht, dass mich das einfach kalt lässt und sagt, Jesus ist ja super. Ich muss diesen Blick, diesen Fokus auf ihn immer neu machen. Weil, da kommen wir zum Nächsten, mein altes Herz schlägt ja nach wie vor. Und ich höre euch fast sagen, ich sehe es auch euch zum Teil an, ihr sagt das auch. Und dann sagen wir doch gerne ein Ja, aber. Kennt ihr das auch? Ihr sagt Ja, Jesus, aber. Und da kommt eine ganze Litanei von Dingen, die dann wichtig sind. Ich kann das, heißt das im Letzten, ich muss doch auch was für mich sorgen. Ich muss mich doch drum kümmern. Man kann leicht Gott einen guten Mann sein lassen, aber die Realität ist doch so, dass nichts läuft, wenn du es nicht anpackst, oder? Ich kämpfe so oft und will aus meiner dunklen Ecke raus. Ich will auch so aufrecht, strahlend hell das Leben mit Jesus gehen. Und ich merke, oftmals, je mehr ich kämpfe, desto tiefer komme ich meine Ecke rein mit meiner eigenen Kraft. Und bitte, hier müssen wir noch mal genau hinschauen. Es ist ja nicht so, als ob wir selber nichts hinkriegen können. Einige von euch sind sehr akademisch unterwegs, andere sind mehr handwerklich begabt. Der eine ist vielleicht sehr gut in handwerklichen Dingen oder in musischen Dingen, der nächste in der Seelsorge. Wir können schon eine ganze Menge. Und wenn wir hier zum Beispiel vor ein paar Jahren nicht richtig kräftige Hände hatten, hätten wir so ein schönes Gemeindehaus nie hingekriegt, oder? Wo wir jetzt sitzen, fast im Warmen. Obwohl, heute ist es jetzt ist es wärmer als heute Morgen. Man merkt, mehr Leute bringen wir mehr. Ja? Also wir können schon eine Menge, wenn wir richtig anpacken. Und der Paulus, der bringt das jetzt auf den Punkt. Wenn ihr das nochmal lest, ab Vers 4, der gibt ja richtig an, wie eine Tüte Mücken. Da fängt er an hier. Ich könnte weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, ich erst recht, schaut mich an. Verse 4 bis 7. Also nochmal, wir kriegen aus eigener Kraft unglaublich viel gestimmt. Und das sieht nach außen hin auch oft recht gut aus. Leistung macht doch Spaß und Können zahlt sich aus. Fraglos, wir können uns an dem, was wir geschaffen haben, erfreuen und das genießen. Das kann einen zufrieden machen, das kann einen glücklich machen. Und das kann einem auch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben, fraglos. Aber ihr kennt das auch, wenn es euch richtig schlecht geht, wenn eure Ehe vor die Wand gefahren ist, wenn eure Kinder sich nicht so entwickeln, wie ihr das möchtet, wenn es im Beruf nicht klappt, dann hilft euch dieses schöne Gebäude gar nichts, auf das ihr so stolz seid. Oder? Das heißt, so schön das Leben sein kann und Gott hat uns diese Gaben gegeben und warum soll man nicht an seinem Oldtimer richtig Spaß haben oder einer tollen Plattensammlung? Aber das ist nicht das, was unserem Leben wirklich Gelingen schenkt letztlich. Sicherheit und Geborgenheit gibt. Und trotzdem kommen wir gerne mit diesem Ja, aber. Ja, Jesus, ich glaube dir, aber es kommt schon noch darauf an, dass ich das und jenes tue, damit alles funktioniert. Du bist ein gnädiger Gott, aber, also wenn ich nicht auch gnädig bin mit meinem Nächsten, und dann zitieren wir so, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern, ja, nur dann wird uns auch vergeben. Das bringen wir in so einen Kausalzusammenhang. Wir müssen daran mitarbeiten. Ich muss dies und das. Ganz kurze Frage an euch. Viele von euch haben Kinder, die vielleicht schon aus dem Haus sind oder noch zu Hause. Wenn ihr ein Wort mit eurem Sohn, eurer Tochter sprecht und sagt so, so und so, und euer Kind sagt euch dann, ja, aber. Was heißt denn das? Nein, heißt das. Brauchen wir überhaupt nicht drüber rumreden. Und jetzt überlegt euch mal, was machen wir mit Gott? Das alte Herz sagt, ja Gott, ja Jesus, aber. Wie oft machen wir das genauso? Und aus Gottes Sicht heißt das einfach, nein. Wir lassen Gott einen guten Mann sein, mehr nicht. Und deswegen sagt der Paulus ganz klar auf der einen Seite, das alles habe ich geschafft. Jetzt sage ich was anderes. Er sagt nämlich nicht, ja, aber er sagt, ja und. Und jetzt kommt er auf das neue Herz zu sprechen. Wir lesen mal ab Vers 7. Ich lese mal vor. Früher, sagt Paulus, hielt ich alle diese Dinge, von denen er eben gerade so richtig groß aufgetrumpft hat, für außerordentlich wichtig. Jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe, damit ich mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeit, Gottes Gesetze zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und so ist es jetzt mein Wunsch, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Merken wir den Unterschied, den Paulus jetzt hier sagt? Er sagt nicht, ja, aber. Das hat er früher gesagt. Ich habe so tolle Sachen gemacht für Christus. Ich habe sie alle umgebracht und ins Gefängnis geworfen. Er sagt jetzt, ja, Gott, und ich hänge mich ganz an dich. Ja, es ist nicht mehr ich, der hier alles ins Lot bringt, sondern du bist das und ich lasse das in meinem Leben zu. Er sagt also, ja, so hat mein Leben früher ausgesehen. So habe ich gelebt. Und jetzt macht das nicht schlecht. Er lässt es einfach stehen. Er hält auch nicht daran fest und guckt zurück und sagt, ich habe ja so eine schwere Kindheit gehabt. Das kennen wir auch. Das prägt uns alle, so wie wir hier sitzen. Du heiratest niemals nur deinen Mann, du heiratest auch seine Familie, stimmt's? Und je älter wir werden, desto mehr kommt das raus. Und meine Frau sagt manchmal, ja, da kommt die Familie Räder zum Vorschein. Sie sagt das noch ein bisschen anders, ich mache das mal vor. Aber merken wir, wie das Alte immer wieder reinkommt? Das ist immer da. Und Paulus sagt jetzt, ja, zu seiner Vergangenheit. So ist das gewesen, aber das ist weg. Ich sage nicht mehr ja, aber. Ich sage jetzt ja und du bist in meinem Leben und das ist das, was zählt. Ja und jetzt gehe ich mit dir. Er sagt ja und jetzt, wo ich ein neues Herz von Jesus habe, weil ich ihm echt mein Leben gab, jetzt vertraue ich ihm ganz und gar mit Haut und Haar dem, was er mir gibt. Ich weiß, dass er mich liebt. Er kennt den Weg. Er ist das Leben. Ich brauche mir keine andere Wahrheit geben. Ich halte das fest und glaube das jetzt. Allein die Gnade hilft, nicht das Gesetz. Und endlich ist es mir ganz klar, alles, was er sagt, ist wahr. Kein Aber. Und schließlich sagt er, ich probiere das mit diesem neuen Herz jetzt aus. Ich will Jesus kennen, weil er heilig ist. Und wenn das heißt, er ist heilig, dann tut er, was er sagt. Und dann werde ich an meinem Herzen erleben, wie sich da was ändert. Er meint es gut und er macht es gut. Und deswegen setze ich meinen Stolz, mein Vertrauen nicht auf meine menschliche Anstrengung, sondern ich bin stolz auf das, was Christus für mich getan hat. Er ist der Heilige und der Verlässliche. Und da glaube ich, lasst uns doch miteinander ein bisschen tiefer ansetzen. Denn wer von euch, wer von uns könnte sagen, er kennt Jesus? Ja, wir kennen uns, weil ich dich ab und zu mal hier sehe, ne? Aber kenne ich dich wirklich? Kennen wir Jesus wirklich? Jesus lädt uns zu etwas anderem ein. Er sagt, ich gebe euch Zeit. Ihr habt das ganze Leben Zeit, mich kennenzulernen. Das ist doch ein Schritt weniger. Wir brauchen doch keinen Perfektionismus, sondern wir können sagen, ich sage ja und jetzt nehme ich jede Möglichkeit wahr, dich näher kennenzulernen. Dass du der Gott bist, der mein Heil ist. Dass du mich in meiner Schwachheit aufrichtest und schon wieder hat es nicht geklappt und gerade dadurch lerne ich dich kennen, dass du barmherzig, gnädig und von großer Güte bist. Du verurteilst mich nicht, obwohl ich schon wieder daneben liege und ich lerne dich kennen als einen, der mir wieder aufhilft und beim nächsten Mal habe ich schon etwas mehr Vertrauen und bin weniger verzweifelt, dass nicht ich es hingekriegt habe, sondern ich lerne dich kennen als den, der mir neu hilft, neu Gnade gibt und Dinge in meinem Leben passieren, die nur von der Kraft Gottes herkommen und mein Leben Stück für Stück verändern. Wir müssen das nicht auf einen Schlag schaffen. Da sind wir viel zu perfektionistisch. Lassen wir Jesus die Gelegenheit, unser ganzes Leben an uns zu arbeiten. Und er will, dass wir ihn gerade darin, auf diesem Weg kennenlernen. Und wenn wir dann soweit sind, dass Gott sagt, so, game over, komm nach Hause, dann kennen wir auch wirklich. Vorher brauchen wir das nicht. Machen wir uns keinen Stress. Gott ist heilig und er heiligt uns, nicht wir selbst. Ich bete. Vater, ich will darauf achten, in meinen täglichen Stürmen still zu werden. Meinen Blick auf dich zu richten. Und dann werde ich erkennen, dass du Gott bist und kann gar nichts anderes als bekennen, geheiligt werde dein Name. Gott sagt, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Amen.